Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Petra Bopp, Kunsthistorikerin und Ausstellungskuratorin. Petra Bopp, Sie waren von 1995 bis 2001 Koordinatorin der vielbeachteten Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, im Volksmund immer kurz Wehrmachtsausstellung genannt. Und Sie sind Kuratorin der Ausstellung, der Wanderausstellung Fremde im Visier, Privatfotografie der Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg. Ich habe mal gerechnet, obwohl ich darin schlecht bin. Das heißt, Sie beschäftigen sich seit 15 Jahren als Kunsthistorikerin schwerpunktmäßig mit Kriegsfotografie im 20. Jahrhundert. Und das heißt natürlich mit der Abbildung des organisierten Tötens. Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor und habe mich gefragt, was fasziniert Sie an diesem Gegenstand?
Tja, faszinieren ist vielleicht ein schwieriger Ausdruck, aber es hält mich an diesem Thema, das muss ich eindeutig sagen. Ich kann jetzt nicht so schnell einfach von dort dieser Koordinierungsarbeit der ersten Wehrmachtsausstellung übergehen auf die Untersuchung der Malerei von Caravaggio oder was immer ein Kunsthistoriker so lockt zu tun. Das war einfach nicht dran. Ich habe zwar mit jungen Künstlern dann Ausstellungen gemacht und gearbeitet, aber es waren auch da 4 junge israelische Künstlerinnen, 4 junge Hamburger Künstler. Das heißt, auch da war sofort natürlich der Holocaust, der NS, Thema dieses künstlerischen Austauschs von jungen, heutigen Künstlern.
Also Sie reden jetzt von der Zeit nach der Koordination.
Genau, ja. Das war so ein Zwischenschritt einfach, nachdem die erste Wehrmachtsausstellung ins Moratorium ging und klar war, dass sie nicht mehr gezeigt werden würde. In der zweiten Ausstellung habe ich nicht mehr mit koordiniert, sondern habe eben diese freien Arbeiten gemacht, wieder als Kunsthistorikerin hauptsächlich, bis mir einfach klar wurde, speziell über die zweite Wehrmachtsausstellung, dass ich hoch interessiert bin an diesen Privatfotos in der ersten Wehrmachtsausstellung, die ein wesentlicher Teil waren der Wirkung der Ausstellung. Und natürlich habe ich über die 33 Stationen dieses Wanderns, dieser ersten Ausstellung mitbekommen, wie Leute immer wieder gekommen sind mit ihren Alben unter dem Arm und gefragt haben, ich habe hier solche Fotos, die ganz ähnlich sind wie in der Ausstellung, können Sie mir dazu was sagen? Das heißt, ich wusste, dass ganz, ganz viele Menschen solche Alben haben, auf dem Dachboden, im Keller, in Schränken verwahrt, manchmal offen, manchmal eher versteckt, manchmal überhaupt nicht gewusst. Und da ich schon eher Kunsthistorikerin bin als Historikerin, da bin ich wirklich Quereinsteiger in die Zeitgeschichte, hat mich das fasziniert, was für Bilder das eigentlich sind. Egal, auch wenn die 6x9 Formatik sind und den Zackenrand haben und ganz klein und unscheinbar daherkommen. Letztlich sind es Bilder, die uns was erzählen können, auch heute. Und vielleicht gerade heute. Und deshalb habe ich mich aufgemacht, um diese Fotos zu finden.
Darüber können wir ja vielleicht gleich sprechen. Sie haben jetzt sofort eben angefangen, Sie waren Koordinatorin der Wehrmachtsausstellung und haben in der Zwischenzeit freigearbeitet. Sie haben dann diese Ausstellung Fremde im Visier gemacht. Aber ich habe festgestellt, dass Ihre Doktorarbeit, die vor all dem steht, ja auch schon heißt, die ästhetische Kolonisierung des Orients. Und da habe ich gedacht, da ist auch der Blick des Siegers, der Sie interessiert. Das war meine Überlegung dazu. Stimmt das?
Des Siegers damals Ende 19. Jahrhundert war für mich damals nicht der Hauptpunkt, sondern mich hat interessiert, also es handelt sich um französische Malerei in der 19. Jahrhundert. Was haben die französischen Maler, wenn sie in die Kolonien gegangen sind, gemalt? Da interessierte mich hauptsächlich die Veränderung der Malweise, der Motive, nicht nur, sondern auch der Palette, der Ästhetik, Bildästhetik. Was macht ein Maler, wenn er in diese Länder, Algerien, Tunesien, Marokko, Kleinasien kommt und einer völlig anderen Kultur begegnet? Und was macht es mit ihm, wenn er er da länger ist und wie verändert das seine Malweise. Das war das eigentliche Thema. Aber wichtig für mich ist schon die Begegnung mit einem, dem ganz anderen, dem Fremden, dem Neuen. Das hat mich interessiert. Und, da haben Sie völlig recht, das bindet sich jetzt zurück an die jetzige Ausstellung und sie heißt ja auch nicht umsonst Fremde im Visier. Also da ist der Punkt, der die beiden Dinge verbindet.
Aber das war nicht von Anfang an ein Interesse, dass es darum ging, so den Blick des Siegers wahrzunehmen. Aber das war nicht von Anfang an
nein,
so.
Nein. Bei der Doktorarbeit ging es wirklich um diesen sehr frühen Austausch schon. Zum einen wirklich bezogen auf die Malerei. Zum anderen ist es natürlich ein politisches Thema, weil es ganz stark mit dem Kolonialismus, dem Imperialismus der Zeit Ende 19. Jahrhundert, Weltausstellungen, auch schon Fotografie, was zu tun hat. Und insofern haben Sie sicherlich recht. Die französischen Maler kommen natürlich aus der kolonisierenden Nation und sind auch zu diesem Zeitpunkt ganz stark verpflichtet worden vom Staat. Über Kunstausstellungen ging diese Verpflichtung und unterstützt worden, wie sie thematisch diese fremde Kultur aufgreifen und wie sie sie darstellen. Das wurde natürlich mit Preisen und Ausstellungen befördert oder auch negiert.
Wie wurde denn diese fremde Kultur dargestellt, auch wenn wir jetzt ganz weit weg sind vielleicht von der Ausstellung? Wie wurde sie gezeigt?
Es wurde thematisch hervorgehoben der sogenannte Despotismus des Arabers, des Islam. Es wurden dargestellt die faszinierenden Frauen, natürlich Harem, Orient, alle Stereotypen wurden bedient. Es war Salonmalerei, das muss man dazu sagen. Also Delacroix' frühe Reise nach Marokko war der Beginn um 1832. Aber das, was Ende 19. Jahrhundert passiert ist, speziell mit dem Einfluss des Kolonialismus und des Imperialismus, war nochmal eine andere. Das war einfach Salonmalerei, die wirklich ideologisch vom Staat gefördert wurde.
Aber das heißt, es interessierte Sie schon ein ideologisch verfärbter Blick?
Ja, die politische Kontextualisierung dieses Themas war ganz stark mit dabei. Das hat mich gereizt, diese Verbindung. Also wie haben diese Maler in diesem ausstellungspolitischen Frankreich agiert? Was wurde befördert? Wie haben sie darauf reagiert? Wo waren ihre Freiheiten? Wo sind sie auch ausgebüxt, wo haben sie ganz anderes dargestellt. Ein Aspekt, der mich sehr fasziniert hat, war die Wüste. Es gab durchaus Maler, die eben nicht, wie normalerweise in den Küstenstädten, sind die meisten hängen geblieben. Interessant wurde es aber, wenn die Maler auf eigene Faust losgezogen sind, zwar durchaus mit militärischem Begleitapparat, aber dann auch oft alleine weitergezogen sind in die Sahara, in die großen Oasen, aber dann auch schon mal selber losgegangen sind und versucht haben, die Wüste zu malen und gescheitert sind. Das ist das Spannendste eigentlich an dem ganzen Projekt gewesen, dass die Wüste nicht darstellbar ist. Die Wüste ist ein Mythos für Europäer, mit vielen, vielen Projektionen behaftet. Aber das, was sie dort dann in der Wüste wirklich erlebt haben, das nomadische Leben der Tuareg oder Beduin, das konnten sie kaum richtig fassen. Da sind sie in der Wüste sozusagen gescheitert.
Petra Bopp, von der Wüste nochmal zu der Kriegsfotografie, mit der Sie sich seit 15 Jahren beschäftigen als Koordinatorin der Wehrmachtsausstellung und Kuratorin der Ausstellung Fremde im Visier. Ist es eigentlich was Besonderes, als Frau einen Blick auf diese Kriegsfotografien zu werfen, weil das ja nun mal eine männliche Welt ist? Mhm. Ist das nochmal ein weiblicher Blick in eine ganz männliche Welt?
Vielleicht schon, ja. Interessanterweise sind mir in den letzten 5, 6 Jahren, seit ich wirklich intensiv in diese Fotografie eingestiegen bin, diese Kriegsfotografie, 4 Kolleginnen über den Weg gelaufen, mit denen ich nach wie vor Kontakt habe. Wir haben uns das mal, als wir uns jeweils getroffen haben, so klar gemacht, dass wir alles Frauen sind. Aber wir haben jetzt nicht eine Antwort gefunden auf diese Frage. Wir haben es festgestellt. Und wir wollen zusammen während der Präsentation der Ausstellung Fremde im Visier in Jena ein Kolloquium machen, wo wir alle 4 aus unterschiedlichen Blickwinkeln, auch aus den unterschiedlichen Ländern, auf diese Fotografie werfen. Einen Blick darauf. Und das wird vielleicht schon was Spezielles und vielleicht wüsste ich danach eher eine Antwort.
Aber Sie waren alle 4 auch verblüfft, dass Sie als Frauen sich mit Krieg beschäftigen oder mit dieser Kriegsfotografie und Darstellung.
Also normalerweise habe ich nur männliche Kollegen und nur ist die Fotografie aber auch nochmal was Spezielles. Aber auch Fotohistoriker gibt es eher, die sich mit Krieg beschäftigen. Aber sowieso die Militärgeschichte ist hauptsächlich männlich, das ist klar.
Petra Bob, Sie haben vorhin ja auch gesagt, dass Sie sich für diese privaten Fotos ungeheuer interessieren. Mhm. Und dass Sie dann sagen, natürlich, Sie sind Kunsthistorikerin und keine Historikerin, deshalb sind es diese Bilder. Aber es sind ja eben private Fotos, das heißt, es sind keine, die bewusst ästhetisch hergestellt worden sind, sondern es sind oft Fotos, wo einfach geknipst worden ist. Ja. Und ich stelle mir dann schon vor, dass das eigentlich mehr Soziologie als Ästhetik ist.
Ja, das ist sicherlich, was ich eben schon sagte, mit der Doktorarbeit schon auch angelegt gewesen, dass mich an einem Bild immer auch der Kontext interessiert hat. Also wie ist das Bild entstanden und jenseits der Motivik, also mit eingeschlossen, aber wie ist diese Bildästhetik auch entstanden, was für Bilder im Kopf waren bei dem Maler oder bei dem Fotografen oder bei dem ganz normalen Soldaten vorher im Kopf da. Also insofern stimmt es schon mit ein bisschen mit der Kunstsoziologie oder dem soziologischen Aspekt dabei. Das reizt mich sehr. Und das hat schon auch sehr viel zu tun mit dem Blick jetzt auf diese Fotos und speziell diese privaten Fotos.
Dann sprechen wir gleich über die, aber es ist jetzt erstmal Zeit für die erste Musik geworden. Sie haben, glaube ich, Sofia Gubajdulina mitgebracht. Was ja. Und warum?
Die habe ich während der Arbeit mit der ersten Wehrmachtsausstellung kennengelernt, die Musik, und immer wieder gehört. Und mich fasziniert sehr das Disparate in dieser Musik, das für mich am ehesten zum Ausdruck kommt, wenn ich mit dieser Zeit beschäftigt bin. Also dieses zerrissene, disparate, eben genau nicht harmonische.
Das letzte Stück von der CD Seven Words von Sofia Gubajdulina, und ausgesucht hat dieses Stück unser heutiger Gast im HR2 Kultur Doppelkopf, Petra Bob, Kunsthistorikerin und Ausstellungskuratorin. Frau Bob, wir haben jetzt gerade gesprochen über Ihren Werdegang von der Kunstgeschichte auch dann zu dem eher soziologischen Blick auf Kriegsfotos. Damit beschäftigen Sie sich seit 15 Jahren. Wie kam es denn dann überhaupt zu diesem Sprung von der Kunst zur Geschichtsbetrachtung, sage ich mal? Also wie kam es dazu, dass Sie 1995 als Koordinatorin zu der sogenannten Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung kamen?
Ich habe nach der Promotion eine Weile, ein paar Jahre, in der Hamburger Kulturbehörde gearbeitet, und zwar im Referat Kunst im öffentlichen Raum, das damals ein Vorzeigeprojekt war für diese Kunst, die in den ganzen 80er Jahren sehr stark gefördert wurde mit internationalen Künstlern, die vor Ort in Hamburg gearbeitet haben. Das war sehr faszinierend, wenn man also nach einer Doktorarbeit auftaucht wieder und in dem Fall aus der Wüste kommt und aus dem tiefen 19. Jahrhundert kommend, Malerei ausschließlich, war ich plötzlich reingeschleudert in die heutige Kunstszene mit diesen wirklich hochinteressanten Arbeiten in der Stadt. Das heißt, auch da war schon der soziologische Blick natürlich, was machen diese Künstler in dem Stadtraum, welche Gebiete suchen sie sich aus, welche Themen entwickeln sie in einer Stadt. Das hat mich sehr fasziniert, und ich habe speziell ein Projekt mit verfolgt, ganz intensiv, und zwar von Jochen Gerz und Esther Schalew-Gerz, das Mahnmal gegen Faschismus in Hamburg-Harburg. Das war ein Pfeiler, der eine Bleihaut hatte, auf dem man per Unterschrift oder was immer einem einfiel, mit einem Griffel etwas notieren konnte. Und wenn dann diese Bleihaut nach meistens einem Jahr voll geschrieben war, dann wurde diese 12 Meter hohe, also der Pfeiler wurde abgesenkt in einen Schacht darunter, sodass die nächste freie Bleifläche frei war für weitere Unterschriften, Kommentare, sonst etwas. Das heißt, es waren sehr stark interaktives Projekt, Kunstobjekt. Und ich habe immer wieder mit Jochen Gerz und auch seiner Frau, damaligen Frau Esther Schalew-Gerz, gesprochen darüber, weil mich das sehr fasziniert hat, dass man eigentlich etwas, was für die Dauer bestimmt ist, ein Mahnmal, über diesen Einschreibungsprozess zum Verschwinden bringt, indem es tatsächlich nach insgesamt, glaube ich, guten 10 Jahren war es in, nee, 7 Jahren, war es in dem Schacht gänzlich verschwunden. Das heißt, die Menschen haben das angenommen, sie haben geschrieben und zwar so stark, dass dieses Teil immer, dieses Beschriebene abgesenkt wurde und zum Schluss war nur noch ein kleiner 1,50 Meter Stumpf frei und als der auch vollgeschrieben war, wurde es gänzlich in diesen Schacht abgesenkt, war nicht mehr zu sehen. Heute ist nur noch die Bodenplatte zu sehen und eine Fotografie, die die verschiedenen Absenkungen zeigt. Das war ein hochinteressantes Kunstprojekt. Und als dieses dann schließlich in der Erde war, ja, habe ich mich umgeguckt und habe überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann kam irgendwoher die Empfehlung, weil Rems mal jemanden suchte für die beiden Ausstellungen, die er da 95 gemacht hat. Er sollte sich an mich wenden. Kurzum, ich habe mich vorgestellt und ich habe den Job bekommen und habe von da sozusagen direkt von einem ganz stark besetzten künstlerischen NS-Thema bin ich direkt in die reine historische NS-Thematik eingestiegen.
Und wie war der Bruch?
Das war kein Bruch.
War kein Bruch?
Nein, nein. Denn für mich waren eben diese Bilder schon eben Bilder. Ich habe es ja mit Bildern zu tun gehabt, die natürlich in dieser Wehrmachtsausstellung ganz stark kontextualisiert waren. Aber es handelte sich schon um Bilder. Und ich war natürlich Teil eines Teams von reinen Militärhistorikern. Die Ausstellung war eigentlich fix und fertig. Ich habe da jetzt nicht mit dran gearbeitet, wie sie präsentiert wird. Aber da sie ja in vielen, vielen, vielen Städten gezeigt wurde, musste ich sie immer wieder anpassen an die dortigen Räume. Und das war eine hohe Schule in Sachen Ausstellungsarbeit, die man ja in der Kunstgeschichte während des Studiums nicht so unbedingt gleich mitbekommt. Und das fand ich ziemlich faszinierend. Ich habe auch eine Zeit lang in einem Designstudio mitgearbeitet, wo ich unglaublich viel gelernt habe über Ausstellungen machen. Und das war alles sehr lehrreich und interessant und mit dem Thema, das hat mich wirklich getragen, also oder ich habe es getragen und damit wurde ich getragen, also es war so eine ziemlich aufregende Arbeit. Alle 6 Wochen die Ausstellung an einem anderen Ort stehen haben, immer wieder diese wirklich stark emotionalen Reaktionen zu haben, durchaus auch furchtbare, negative, gewaltvolle.
Es gab ja Befürworter, Gegner, NPD, genau.
Da musste man schon auch mit fertig werden und trotzdem hat es einen natürlich auch stark gemacht.
Und Sie haben gemerkt, welche Macht immer noch in diesem Thema steckt.
Ja. Ja.
Petra Bopp, die Ausstellung ist auch viel kritisiert worden, Befürworter und Gegner aus politischen Reihen. Darauf will ich gar nicht hinaus, aber es gab von Seiten der Historiker Kritik an dieser Ausstellung wegen mangelnder Präzision bei den Quellenangaben, also das, was man so Provenienz der Fotos nennt. Es sei nie genau festzustellen gewesen, wo die Fotos eigentlich herkamen. Sie sind jetzt Kuratorin für eine ganz andere Ausstellung, die eben Fotoalben zeigt, wo die Provenienz ganz klar ist. Hängt die Kritik an der Provenienz mit der jetzigen Ausstellung zusammen? Also haben Sie sich überlegt, ich muss es anders angehen?
Nicht so direkt. Also natürlich wussten wir genau, wo die Fotos herkamen. Also so ganz, wie Sie es eben benannt haben, war es nicht. Wir hatten allerdings in der Ausstellung nicht die Provenienz angegeben. Und das hat natürlich viele verunsichert. Viele haben gesagt, ihr könnt hier viele Fotos hinhängen, aber wir wollen wissen, woher. Im Katalog war ganz hinten dann schließlich ein Bildnachweis, sodass man wirklich nachschlagen konnte und wusste, aus welchem Archiv diese Fotos kommen. Insoweit war das absolut nachvollziehbar. Und wenn wir gefragt wurden, haben wir selbst auch in unseren Unterlagen nachgeschaut und konnten es jeweils sagen. Das war also nicht der Punkt. Trotzdem denke ich, dass man es hätte nochmal durchsichtiger machen können. Der Ansatzpunkt jetzt für mich, für die Ausstellung Fremde im Visier, war jedoch ein anderer. Der hat hauptsächlich was damit zu tun, dass ich mich diesen ganzen Alben und Konvoluten, also Schuhschachteln voller von losen Fotos, aussetzen wollte. Die Historiker für die Wehrmachtsausstellung haben aus den Archiven, aus den Akten von großen historischen Archiven, internationalen Archiven, Fotos herausgeholt und sie zusammengesammelt für diese These der Wehrmachtsausstellung. Das heißt, die Wehrmacht war aktiv am Holocaust und am Vernichtungskrieg beteiligt. Das ist etwas anderes, ob man so rangeht oder, da ich wusste, und das hat mich immer fasziniert bei der Arbeit, bei der Koordinierungsarbeit, eben wenn die Besucher kamen mit ihren Alben unterm Arm, von daher wusste ich, es gibt ganz viele von solchen Alben. Ich zu Hause habe von meinen Eltern keine. Ich habe einige negative gefunden von meinem Vater, aber sonst nichts. Aber ich wusste, es gibt die. Und als ich mich wirklich entschieden habe, dieser Privatfotografie weiter nachzugehen und mir die genauer anzuschauen, habe ich mir gedacht, ich will eigentlich wissen, wie diese Einzelfotos, die in der Wehrmachtsausstellung an der Wand hingen, wie die eigentlich montiert waren in diesen Alben, dass sich zu 80% in der Wehrmachtsausstellung um Privatfotografie gehandelt hat, aber eben nicht aus privaten Herkünften, sondern eben aus Akten der Archive, dachte ich, ich möchte eigentlich die Leute kennen, die diese Alben haben und was sie mir dazu erzählen können.
Wieder Thema Kontext.
Ja, ganz stark. Und da eben Kontext des Bildes. Das war der Ansatzpunkt und auch der Unterschied jetzt zu der Zusammenstellung der Fotografie in der Wehrmachtsausstellung und den ich mir jetzt für diese Ausstellung vorgestellt habe. Ich muss allerdings dazu sagen, das war ja zunächst mal ein Forschungsprojekt. Und dass man aus einem Forschungsprojekt nun direkt eine Ausstellung macht, das ist nicht so selbstverständlich. Normalerweise schreibt man ein Buch und damit ist gut. Aber bestimmte Reaktionen der Menschen, die mir diese Alben dann tatsächlich auch für diese Forschungsarbeit überlassen haben, leihweise, haben mich dazu ermutigt, das auch als Ausstellung zu zeigen. Außerdem bin ich natürlich über dieses Wandern der ersten Wehrmachtsausstellung ausstellungsinfiziert und kann mir sowas sehr gut vorstellen.
Petra Bob, was waren das für Reaktionen?
Der Menschen, die mir
ja,
die Alben
sagen,
gegeben
haben. Sie haben sie dazu gebracht. Was war das?
Also erstens mal war es der Punkt, dass aufgrund einer Pressemitteilung der Universität über das Forschungsprojekt die Leute sich bei mir sozusagen freiwillig gemeldet haben. Ich musste keine Annonce schalten, gar nichts, sondern die Zeitungen haben Mail und Telefonnummer angegeben und dann stand das Telefon in diesem kleinen Zimmerchen in der Universität nicht mehr still. Das war unglaublich. Und es haben sich einfach sehr viele gemeldet und haben gesagt, hauptsächlich zweite Generation, Söhne, Töchter der Kriegsteilnehmer, die gesagt haben, ich habe da von meinem Vater, von meinem Schwiegervater, von meinem Onkel, manchmal auch Großvater, also Enkelgeneration, so einen Nachlass, entweder eine Schachtel oder ein Wehrpass oder Briefe oder ein Album. Und ich weiß nicht so recht, was ich damit machen soll. Vielleicht können Sie mir ja was zum Inhalt sagen, wenn Sie sich jetzt darum kümmern. Mich würde es einfach mal interessieren. So, damit kamen Sie. Und dann haben wir uns zusammen die Alben angeschaut und dann waren sie sehr neugierig und wollten wissen, wo das eine das andere ist und was ich ihnen dazu sagen konnte, wollten wissen. Und das finde ich einen wesentlichen Punkt, dass die Menschen, die mir diese Alben überlassen haben, tatsächlich wissen wollen. Und sie haben sie mir alle nur leihweise gegeben.
Also wissen wollen heißt, wo war mein Vater? Was hat er gemacht? Oder
was
der Großvater?
Was ist auf diesem Bild? Wo? Und es sind ja nicht viele sozusagen richtig eingeübt, so professionell, wie man Bilder anschaut. Also, dass man immer wieder sagen muss, stellt euch vor, wo steht der Fotograf? Welchen Bildausschnitt sieht man hier? Welchen hat er gewählt? Es ist ja ein Ausschnitt aus einem ganzen Universum, das um einen rum stattfindet. Und also solche erstmal bildwirksamen, bildwissenschaftlichen Aspekte den Leuten im Gespräch deutlich zu machen, das fanden sie schon ziemlich wichtig und interessant. Und dann aber aus der Kenntnis des Zweiten Weltkriegs, der Geschichte, dann auch sagen zu können, also wo das etwa sein konnte oder dass man die Division rausbekommt und dann weiter recherchieren kann oder was da dargestellt ist, was für ein Militärgerät, welche Situation.
Das wollte ich gerade sagen, denn die Ausstellung Fremde im Visier kommt ja zum Teil sehr harmlos dabei. Es gibt ein berühmtes Foto eben, wo eine junge Frau durch einen Fluss läuft und es sieht erstmal harmlos aus.
Ja.
Man muss dazu wissen, dass diese Frau Partisanin oder Jüdin war und die wurde als Minengerät missbraucht.
Ja. Mhm.
Und das ist natürlich etwas, das muss man ja wissen. Wenn man so ein Foto findet, da denkt man, oh, mein Großvater oder Vater hat eine Frau fotografiert, die über einen Fluss geht. Ja. Und da ist natürlich das Aufklärungsbedürfnis von wissenschaftlicher Seite sehr groß.
Ja, also das ist mit Sicherheit mit eins der bekanntesten Beispiele geworden,
genau.
Weil ich selbst auf die Suche gegangen bin oder durch Zufall wirklich die Geschichte zu diesem Foto entwickelt habe oder also rausbekommen habe. Und das ist schon eine wichtige Arbeit gewesen, sodass ich heute sagen kann, am interessantesten und am hintergründigsten sind die sogenannten harmlosen Fotos. Also da ist dieses Bild der Frau im Wasser nur ein Beispiel, sicherlich mit eins der erschreckendsten. Aber es gibt noch mehrere solcher sogenannten harmlosen Bilder, die, wenn man sie recherchiert, wenn man sie kontextualisiert, entweder durch Zeitzeugenbefragung oder durch Aktenstudium dann und Archivrecherche, dann kommt hinter diesen sogenannten harmlosen Fotos die ganze schreckliche Geschichte des Krieges richtig raus.
Was sind das noch für Bilder? Haben Sie noch Beispiele?
Ein Foto, auch ein loses Foto, stellt ein Stück Gras dar, wie so ein Stück Wiese. Und am Rand angeschnitten liegen drei Fahrräder. Und ich habe das Foto als Einzelfoto gesehen und dachte, genau wie bei der Frau im Wasser, was soll das?
Warum fotografiert
er ein Stück Wiese? Und es war fokussiert, es war ganz scharf. Und zwar nicht bei den Fahrrädern am Rand, sondern in der Mitte. Ein leeres Stück Wiese. Und erst, es gehört zur gleichen Serie wie die Frau im Wasser. Und als ich dann letztlich, nachdem ich diese Frau im Wasser in 5 Konvoluten gefunden habe und eine Bildliste dazu von Nummer 1 bis Nummer 142, hatte ich zum Schluss nach der ganzen Recherche zu dieser Liste hatte ich sozusagen die ganze Serie beieinander. Und dann habe ich dieses Grasfoto, das kontextualisiert, das heißt, es gehörte in eine Serie. Und das Foto direkt in der Serie vor diesem Grasstück, sie ist ein Vormarschfoto von Soldaten, die mit ihren Fahrrädern von hinten fotografiert, die übliche Leserichtung, also um in das Land und in das Bild hineinzugehen, gezeigt sind, also wie sie auf diesem Vormarsch ihre Räder durch diese Steppe schieben, also Ukraine 1942. Das nächste Foto ist dieses Wiesenstück, wo die Fahrräder am Rand liegen. Das übernächste Foto ist ein Foto, wo aus diesem Steppengras russische Soldaten rauskommen, erhobene Hände. Nochmal 2 weitere Fotos mit einer Gruppe von russischen Soldaten. Und das darauffolgende Foto zeigt einen Scharfschützen am Gewehr, der genau auf diese Gruppe zielt. Und das macht dann den Kontext möglich. Wobei ich wirklich dazu sagen muss, es ist eine Möglichkeit, diese Serie so zu lesen.
Und es ist eine ganz akribische Recherchearbeit.
Ja.
Petra Bopp, kommen wir nochmal zurück von den Bildern zu denjenigen, die Ihnen die Bilder überlassen haben. Sie haben gesagt, dass die Reaktion dieser Menschen hat Sie eben auch dazu bewegt, überhaupt diese zweite Ausstellung Fremde im Visier zu machen. Das heißt, die zweite Generation, die Töchter, die Söhne sind hochgradig interessiert daran zu wissen, was ihre Väter machen. Hat Sie das überrascht, dieses große Interesse?
Ja. Ja, das habe ich so nicht erwartet. Denn zunächst war ich daran interessiert und wollte wissen, was auf diesen Fotos ist. Eben auch hauptsächlich unter dem Aspekt, was haben die Soldaten in den besetzten Ländern fotografiert? Wie haben sie die Fremden, für sie zunächst Fremden, Menschen, Kulturdenkmale, Landschaften und so weiter wahrgenommen? Das bindet sich natürlich an dieses Interesse der Doktorarbeit auch zurück. Und von daher habe ich, das war mein eigenes Interesse. Und als ich über die Reaktionen der Menschen gemerkt habe, da ist ganz viel da. Die wollen das wissen, die bringen mir das freiwillig und lassen es mir auch noch für 4, 5 Jahre. Wollen es aber wieder haben. Da dachte ich, das ist irgendwie, glaube ich, jetzt was Aktuelles. Also diese Generation setzt sich jetzt damit auseinander. Ich meine, ich gehöre zu dieser Generation, ist nicht umsonst. Und es sind wirklich 80% der Leute, die mir diese Alben gebracht haben, kommen aus dieser Generation. Und ich nehme an, dass es etwas an Verarbeitungsmöglichkeit ist. Die ehemaligen Soldaten schaffen das nur bedingt. Sie haben zu lange geschwiegen, zu lange nicht sich an diese eigentlichen Themen herangetraut. Auch eben nicht darüber gesprochen, auch nicht mit eben diesen Söhnen und Töchtern.
Die es aber natürlich gespürt haben.
Genau. Und wir als Söhne und Töchter haben, glaube ich, Stichwort 68, heftigst gegen diese Generation auch rebelliert. Wir wollten wissen, haben aber nichts zu hören bekommen. Meistens, nicht immer. Ich will das nicht ganz so pauschalisieren, aber sehr häufig war es so. Und jetzt sind wir älter geworden, nachdenklicher. Wenn diese Väter noch leben, sind sie sehr alt. Auch die kommen mit 80, 90 ganz anders nochmal an diese Zeit heran, sodass Gespräche eher möglich sind. Und diese Generation, die zweite, setzt sich auch nochmal, ich denke mal, nachdenklicher mit diesem Thema auseinander. Nicht mehr so rebellisch wie früher. Und das, glaube ich, hat was mit dieser Reaktion, die jetzt auch auf die Ausstellung in Oldenburg, München und jetzt auch in Frankfurt so geschieht, hat was damit zu tun. Deshalb bin ich eigentlich sehr froh, dass ich den Schritt zur Ausstellung auch gemacht habe.
Ja, ich meine, auch wenn es Täter waren, sind auch sie im Krieg traumatisiert worden. Und wenn sie zurückkommen, lassen sie ein Stück ihrer Seele wahrscheinlich im Krieg. Und dieses Stück fehlt den Kindern, um es mal ganz pathetisch zu sagen. Man spürt es.
Ja, und weiß aber nicht, was man da eigentlich spürt. Und das ist das Entscheidende. Wir haben sehr viel mitbekommen, Emotionales, was schwierig ist. Und danach zu suchen, da ranzukommen und sich zu überlegen, was habe ich da eigentlich mitbekommen? Kann ich das irgendwie selber fassen? Also die Arbeit mit der Ausstellung ist für mich selbst ein Stück davon und sicherlich auch für viele Besucher oder hauptsächlich die Leute, die jetzt die Alben gebracht haben und im Gespräch, dann gibt es viel davon, was ein Stück weit daran bringt. Natürlich nicht gänzlich und nicht letztlich lösbar. Die Brüche bleiben, die Erinnerungen bleiben, die harten Facts bleiben und das tiefe, tiefe Erschrecken darüber, was diese Väter erlebt haben und was sie getan haben.
Petra Bob, was die erlebt und getan haben und was man davon eben auf den Bildern sehen kann, darüber sprechen wir gleich vielleicht weiter. Jetzt ist es Zeit für die zweite Musik. Beethoven ist, glaube ich, jetzt dran.
Ja, das hat ein paar Gründe. Erstens mal ist ganz direkt Beethoven für mich ein wichtiger Komponist, den ich seit meiner Jugend sehr schätze, selber die Sonaten gespielt habe und immer wieder die Sinfonien auch in bestimmten Momenten gehört habe. Das zweite ist, dass mein Vater aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft zurückkam mit dem kompletten Satz der Beethoven-Sonaten unterm Arm. Er hat dort das Glück gehabt, nicht nur Baumwolle in Texas pflücken zu müssen, sondern im Casino zu arbeiten. Da stand ein Flügel und da hat er Klavier gespielt und hat eben sich diese amerikanische Ausgabe der Beethoven-Sonaten gekauft. Und es fehlen aber 5 Sonaten, weil das Päckchen dieser kompletten Ausgabe zu schwer war für einen Kriegsheimkehrer. Also diese Ausgabe habe ich immer noch. Und der Hauptgrund aber, das sind jetzt biografische gewesen, der Hauptgrund, weshalb ich dieses Stück ausgesucht habe, nämlich den letzten Satz der 7. Sinfonie, ist ein Film, den ich vor einem Jahr gesehen habe, ein Lied für Argyris von dem SS-Überfall auf das Dorf Distomo in Griechenland, wo ein Überlebender, ein 4-jähriger Junge, der eben nicht erschossen wurde, der überlebt hat und schließlich als Waise in die Schweiz geschickt wurde und dort eine Ausbildung bekommen hat und Physiklehrer wurde und heute ein 70-jähriger Mann ist, der ganz stark mit dieser Geschichte arbeitet und ein junger Regisseur hat mit ihm zusammen diesen Film, glaube ich, zwischen 2004 und 2007 gemacht. Und die Schlussszene in dem Film ist, wo er in seinem, ich glaube, Athena-Wohnung sitzt und vorher schon im Film über die Missa Solemnis von Beethoven gesprochen hat, wie ihn die Musik beeindruckt. Und dann der Ausgang, da sitzt er in seiner Küche, in dieser Athena-Wohnung und hört diesen letzten Satz und dirigiert. Also ist voll erfüllt von dieser Musik und wie er da, also diese Musik in sich rein saugt und gleichermaßen sie schüttelt sozusagen diesen Körper, obwohl er sie quasi ein bisschen mitdirigiert. Das ist ganz unglaublich. Besonders, wenn man diesen Film mit ihm gesehen hat und erlebt hat, was diese Geschichte mit ihm gemacht hat, als Opfer dieser unglaublichen Gewalt, dieses Erschießens eines ganzen Dorfes. Und der Zerstörung und was das für so ein Leben bedeutet und wie er heute damit umgeht. Deshalb habe ich das ausgesucht. Es ist sozusagen für ihn.
Thank you.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit der Kunsthistorikerin und Ausstellungskuratorin Petra Bopp. Am Mikrofon ist Katrin Fischer. Petra Bopp, wir haben gerade über Ihre Ausstellung gesprochen. Fremde im Visier, Privatfotografie der Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg. Wir haben darüber gesprochen, was auf diesen Fotos zu sehen ist. Und welch großes Interesse die zweite Generation, die Kinder dieser Wehrmachtssoldaten haben, auch rauszufinden, was darauf zu sehen ist. Worüber wir eigentlich noch gar nicht gesprochen haben, ist, bis auf diese Beispiele der harmlosen Bilder, die Sie gegeben haben, was darauf zu sehen ist. Also was haben denn die Wehrmachtssoldaten überwiegend fotografiert? War es ihr soldatischer Alltag?
Sie haben sehr unterschiedliche und sehr viele Motive fotografiert. Es war natürlich der soldatische Alltag. Es waren die fremden Länder, die Landschaften, die Frauen, die Zivilbevölkerung, die Häuser, die Dörfer, die Städte, das Kriegsgerät, die Ruinen, die Toten, Gehängte, Erschossene, Verbrechen. Sehr viel. Also all dies, das ganze Spektrum des Krieges.
Unterscheidet sich das, oder ich nehme einfach mal an, dass es sich unterscheidet, ob es 1941 Frankreich war, die Westfront, oder ob es dann 1943 Russland war. Mhm. Das sind wahrscheinlich auch unterschiedliche Bilder.
Ja, ganz klar. Also mit dem Überfall auf Polen, 1. September 1939, waren eigentlich die Motive ziemlich schnell klar. Gerade in Polen gab es sehr schnell ich zitiere jetzt mal ein paar Bildunterschriften aus den Alben. Der erste tote Pole zum Beispiel, also schon am ersten, zweiten Tag. Oder die Ruinen. Dann wechselte das Ganze 1940 zur Westfront über Holland, Luxemburg, Belgien nach Frankreich. Und typisch ist auch, dass ganz viele eben an der Westfront waren, auch manchmal als Besatzer blieben, im Land blieben und danach in die Sowjetunion kamen, sodass die meisten Alben aus der Sammlung tatsächlich den ersten Teil Westfront zeigen, den zweiten Teil Sowjetunion. Das ist einfach das meiste Bildmaterial, was ich jetzt habe. Und da liegen die Unterschiede sehr klar, deutlich. Wenn man so viel Bildmaterial hat, dann kann man das auch gut quantifizieren, qualifizieren und festmachen. In Frankreich war es, das sage ich jetzt mal so ein bisschen pauschaler für die vielen Bilder, war es letztlich der Stolz, diese Kulturnation, den Nachbarn, besiegt zu haben, und zwar so schnell in diesem sogenannten Blitzkrieg, wie es eigentlich keiner erwartet hat, durch die Städte durchzumarschieren, die Kathedralen sozusagen visuell auch in Besitz zu nehmen, auch wenn man sie vorher zerbombt hat, die Ruinen in den Städten zu zeigen. Es sind ganz wenig Bevölkerung drauf, das haben sie wenig gemacht. Im Unterschied nachher zur Sowjetunion. Aber eben doch die Kulturdenkmale und natürlich den Einmarsch nach Paris und immer wieder auch diese, wenn sie als Besatzer im Land blieben, die sogenannten touristischen Soldatenreisen in die Hauptstadt. Und wie sie sich da dann verhalten haben, was sie fotografiert haben, war zum einen natürlich durch die Reisealben, Reisebilder, des Vorkriegs geprägt, natürlich der Eiffelturm, Arc de Triomphe und so weiter. Ich wehre mich aber doch dagegen, dass man es als reine Touristenfotos darstellt, denn es sind immer Soldaten drauf. Der Blick ist immer der des Eroberers, des Soldaten, der diese Stadt, dieses Land in Besitz genommen hat. Und das sieht man, wenn man sich sehr genau diese Fotos anschaut, wenn man sich eben wirklich den Standort des Fotografen, den Bildausschnitt klar macht, was er rausgesucht hat zu fotografieren, dann wird auch das deutlich. Dazu gehört ein bisschen Übung, ein bisschen Ausdauer, Geduld, sich wirklich auf das Bild einzulassen und nicht nur auf die schnelle Zug schauen, aha, Eiffelturm, aha, Arc de Triomphe, Notre Dame und so weiter und als solches abzuhaken, sondern wirklich zu schauen, da sind Soldaten drauf, die stehen da auf dem Arc de Triomphe oder vor dem Eiffelturm in Gruppe. Die ganze Division stellt sich davor auf. Oder sie gehen an dem Arc de Triomphe vorbei, müssen laut Befehl dem Grabmal des unbekannten französischen Soldaten die Ehre, militärischen Ehrengruß geben und Blumenkränze hinlegen, was, wenn man sehr genau hinschaut, natürlich ein Inbesitznehmen dieses hochsymbolischen Ortes für die Franzosen ist, wenn die Deutschen dort ihren Triumphmarsch hin machen und vor diesem Grabmal als ganze Kolonne oder als Trupp entlang marschieren, dann ist es eine Inbesitznahme dieses eigentlich ureigensten französischen Grabmals. Und solche Dinge, die kann man kontextualisieren auf eine relativ einfache Art, indem man einfach Reiseführer aus dieser Zeit für die deutschen Soldaten in Frankreich liest. Da steht es alles drin.
Petra Bob, und in der Ostfront, weil Sie sagten,
ja, die Unterschiede. Da sind es zunächst, ich fange mal ganz vorsichtig an, die großen, weiten Landschaften, die viele Soldaten fasziniert haben. Zunächst die großen Flüsse, Donets, Don, Wolga und so weiter. Aber natürlich auch zu Anfang diese Weite in diesem Vormarsch relativ schnell zu überwinden, hinter sich zu bringen. Da geht es noch, aber auch da werden sehr schnell Dörfer angezündet, rauchende Horizonte, rauchende Dörfer. Es gibt ein Foto, wo tatsächlich ein Soldat die Kameraden fotografiert, wie sie ein Haus anzünden, mit einem Bündel Feuer an dieses Dach gehen dieses Hauses. Dass man so etwas direkt fotografiert in actu, das ist schon speziell, finde ich.
Zeigt, dass man da auch kein Unrechtsbewusstsein hat.
Nein. Und dazu gehört natürlich die Ideologie, auch über die Presse und viel, viel, viel Propagandamaterial genügend, ausreichend, auch als Bild und im Text verteilt. Der sowjetische Mensch als Untermensch, Anführungszeichen. Die ganze Rassenpolitik hat da zugeschlagen und viele, viele Fotos zeigen eben genau die Reproduktion dieses gleichen ideologischen Blicks. Das kann man sehr schön eindeutig nachweisen über Propagandamaterial, das verteilt wurde, das in Zeitschriften publik war.
Petra Bob, Sie haben ja mit den Soldaten, die diese Fotos geschossen haben, teilweise noch gesprochen.
Ja.
Im Alter von 85, 90 oder so. Wie war das denn für Sie? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man einerseits diese Fotos hat, die die ganzen Verbrechen dokumentieren, also Häuser, die angezündet werden. Mhm. Im wenigsten grausamen Fall ist es einfach nur das organisierte Töten des Krieges. Mhm. Im Zweifel kommt eben noch Vergewaltigung, Kinder töten, ich weiß nicht was dazu. Und jetzt sitzt man diesen Herren gegenüber, die wahrscheinlich recht freundliche, weißhaarige, ältere Herren geworden sind, denen die Haare aus den Ohren wachsen und die irgendwie nicht mehr brutal aussehen. Aber man weiß, was sie gemacht haben. Wie war das für Sie?
Schwierig zum Teil, klar. Dennoch war da schon zumindest ein Bemühen des Verstehens. Also ich wollte ja doch von ihnen was wissen. Ich bin mit ihnen durch die Alpen gewandert. Ich habe sie erzählen lassen mit den Alben und ich habe ja auch 3 Video-Interviews dann tatsächlich mit rein geführt, die das auch zugelassen haben, nachdem so ein erstes Vertrauen einfach da war, weil ich oft mit ihnen geredet habe, sie mir auch viel erzählt haben. Es war unterschiedlich. Zum Teil habe ich schon bemerkt, dass das auch schon eingeübte Erzählungen sind. Es waren durchaus natürlich Männer, die auch gewohnt waren, darüber zu sprechen, die auch mit ihren Enkelkindern oder Söhnentöchtern darüber schon gesprochen haben. Vielleicht nicht in dieser Form, wie ich mit ihnen jetzt gesprochen habe, klar. Dennoch merkte man, sie haben die Geschichte nicht zum ersten Mal erzählt. Diese Hermetik zu durchbrechen war eigentlich mein Ziel. Und das ist mir ein paar Mal gelungen. Und das Bezeichnende war auch, das Erschreckendste war dann, wenn sie nicht mehr weitergesprochen haben, wenn diese hermetische Erzählung zu Ende war, wenn sie nicht mehr weiterreden konnten.
Petra Bob, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren im Doppelkopf, Kuratorin der Ausstellung Fremde im Visier, Privatfotografie der Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg. Sie haben uns zum Schluss noch eine Musik mitgebracht, Chopin. Warum?
Ja, die Nocturne von Chopin, speziell von Pollini gespielt, finde ich einfach unglaublich schön. Sie sind tiefgründig, sie sind hintergründig, sie brechen manchmal, sie sind auch wieder hinreißend, verführerisch. Es ist einfach alles drin.
Dann geht mit einer Nocturne von Chopin der HR2 Kultur Doppelkopf mit Petra Bob heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Fischer. Thank you.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.